Herzlich willkommen. Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch, den 24. September 2025. Unzufriedene Kunden, ausgefallene Züge und Personalmangel. Die Deutsche Bahn unter diesen Umständen wieder zu neuem Erfolg zu führen, das ist die Mammutaufgabe, die die nun frisch gewählte neue Bahnchefin Evelyn Palla meistern soll. Mit Alexander Eisenkopf, Professor für Wirtschafts- und Verkehrspolitik, besprechen wir, wie schwer diese Aufgabe wird. Vor 3 Jahren hat das deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen den vorzeitigen Ausstieg aus der Braunkohle beschlossen. Wie es dem Land damit geht und ob noch ein Wechsel in der deutschen Energiepolitik zu erwarten ist, darüber sprechen wir mit dem Verleger und Autor Christian Eckel. In Wien nimmt die Jugendkriminalität überhand. Die Stadtregierung aus SPÖ und NEOS reagiert darauf mit einem Orientierungshilfeprogramm für Intensivtäter. Kostenpunkt 500.000 Euro. Was solche Programme nützen und welche tiefergehenden Probleme in Sachen Jugendkriminalität Wien eigentlich hat, analysiert Publizist Professor Bernhard Heinzelmeier. Und David Boos geht in seinem Kommentar des Tages auf die Proteste in den Niederlanden nach zahlreichen Morden an jungen Frauen ein. Soweit unsere Themen hier bei Kontrafunk aktuell. Ich bin Gernot Stanowski. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Die Südtirolerin Evelyn Palla ist gestern vom Aufsichtsrat zur neuen Chefin der Deutschen Bahn gewählt worden. Die Erwartungen an sie und die Hoffnung auf einen neuen Schwung bei der Bahn sind natürlich groß. Gelegenheit zur Verbesserung hat die neue Chefin auf jeden Fall. Unpünktlichkeit und Zugausfälle, alte Züge und bröckelnde Infrastruktur, Bauarbeiten und Kapazitätsengpässe, Personalmangel und Kundenfrust. Die Liste der Probleme ist lang und vor allem auch bekannt. Doch genau die will die neue Bahnchefin jetzt zügig und entschlossen angehen. Kann Palla die Deutsche Bahn zu neuem Erfolg führen oder ist die Führung einfach neu und das Desaster bleibt gleich? Über das Thema spreche ich jetzt mit Alexander Eisenkopf. Er ist Professor für Wirtschafts- und Verkehrspolitik an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Schönen guten Tag.
Grüß Gott.
In welche Situation der Deutschen Bahn wurde Frau Palla da eigentlich hineingewählt?
Man muss dazu vielleicht in den Bericht lesen, den der Verkehrsminister vorgestellt hat, zeitgleich mit der öffentlichen Ankündigung, dass Frau Palla jetzt die Vorstandsvorsitzende des Konzerns werden soll. Und wenn Sie da in die Bestandsanalyse reinschauen, dann wird Ihnen ganz übel. Da stehen so Sätze drin, dass die DBAG seit Jahren den Anforderungen, die die Eigentümer und die Kunden und die Gesellschaft an sich stellen, nicht gerecht wird, obwohl die Finanzmittel in den letzten Jahren erheblich gesteigert worden sind, dass ganz breit Verluste eingefahren werden, insbesondere im Güterverkehr, dass die Konzernstruktur nicht mehr zu durchschauen ist, auch nach dem Verkauf von Arriva und Schenker, dass die Infrastruktur verlottert ist, dass die Projekte, die man umsetzt, zu lange dauern. Das also alles eigentlich sozusagen ein ganz großes Drama darstellt. An der Stelle hat Frau Palla wohl einen der härtesten Jobs, den man vergeben kann in Deutschland. Und die Frage, ob sie da erfolgreich ist oder nicht, hängt natürlich von so vielen Rahmenbedingungen, die von der Politik auch gesetzt werden, ab, dass man ja eigentlich zu diesem Himmelfahrtskommando nur viel, viel Glück wünschen kann.
Kommen wir mal zu ihr als Person. Wie schätzen Sie die Personalie ein? Was für einen wirtschaftskulturellen Hintergrund hat Frau Palla?
Frau Palla ist sicherlich eine Managerin, die in verschiedenen Bereichen ihr Handwerk gelernt hat, die auch im Bahnbereich vorher schon tätig war, bei den österreichischen Bundesbahnen und in der DB Regio jetzt an der Spitze war, also des Nahverkehrsbereichs der Deutschen Bahn und jetzt eben hier auf den Schild gehoben wurde. Ich kann laut der Papierform, ich kenne Frau Palla ansonsten nicht, nichts Negatives über sie sagen und ich kann ihr eigentlich nur viel Glück wünschen für ihren Job. Also ich denke, dass sie unter den möglichen Kandidaten, die da in der Diskussion waren, im Vorfeld sicherlich eine sehr respektable Position einnimmt.
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder hat Palla ja vorgestellt und er hat von einem Neuanfang gesprochen. mit dem Zitat, das er gleich hinterhergeschoben hat, die Bahn muss schneller, schlanker, schlagkräftiger werden. Sie haben selber schon von so einer Art Selbstmordkommando gesprochen. Was bekommt sie denn an Hilfestellung für diese großen Erwartungen, die in sie gesetzt werden?
Ja, zunächst mal ist das Setting ja ganz spannend. Ich meine, wir reden über ein Unternehmen, was auch börsennotiert sein könnte von der Größenordnung des Umsatzes und der Belegschaft her. Also da sind wir ja im zweistelligen Milliardenbereich nach wie vor immer noch, auch nach dem Verkauf von Schenker. Und jetzt kommt die Politik, kommt Verkehrsminister und sagt, ach, ich habe hier für dich eine Strategie, so und so soll das aussehen. Und das hast du jetzt zu tun demnächst. Das ist ja für jemanden, der jetzt gerade Vorstandsvorsitzende wird und dann einen solchen Konzern repräsentiert, auch etwas seltsam, dass man sozusagen dann mit der Übergabe dann so ein Lastenheft bekommt. Eigentlich ist es ja Aufgabe des Vorstands einer Aktiengesellschaft, so ist das zumindest in der freien Wirtschaft, Strategien zu entwickeln. Die werden dann dem Aufsichtsrat präsentiert und genehmigt. Und ja, dahinter stehen natürlich auch die Eigentümer. Aber dass jetzt jemand hier quasi in die Manege geführt wird und gesagt wird, spring, ja, das ist natürlich schon dem spezifischen Kontext, dass es halt ein Bundesunternehmen ist, 100% geschuldet. Und da muss man sich dann drauf einlassen, ja.
Ziel ist ein schlankerer, effizienterer Staatsbetrieb mit, das muss man ja auch sagen, zumindest angestrebt ist das, mit weniger Vorständen, mit klareren Zuständigkeiten und besseren Leistungen für die Fahrgäste. Das ist natürlich wunderbarer Betriebs-, aber auch Politikersprech. Was heißt das ganz konkret?
Sie haben ja schon jetzt konkrete Dinge genannt, die ich auch positiv bewerten würde in dem Konzept. Natürlich, ich möchte nicht missverstanden werden, der Bund ist der Eigentümer, der Steuerzahler finanziert die ganze Veranstaltung mit Milliardenbeträgen, zweistellige Milliardenbeträge über verschiedene Kanäle jedes Jahr. Und an der Stelle hat der Bund natürlich einen Anspruch darauf zu sagen, okay, wir erwarten das und das von dir. Ja, wir erwarten effizientes Wirtschaften, eine sinnvolle Infrastrukturentwicklung. Wir erwarten transparente Berichterstattung und so weiter und so fort. Also das ist völlig klar. Einzelne Maßnahmen, die müsste man jetzt durchgehen, die da in diesem Papier drinstehen, die der Eigentümer, die das Verkehrsministerium jetzt aufgeschrieben hat, die sind durchaus für die Zukunft ganz wichtig. Also Sie haben angesprochen, weniger Vorstände. Also da geht es ja insbesondere darum, dass der Infrastrukturvorstand aus dem Konzernvorstand rausgelöst wird, dass es das nicht mehr gibt, dass also die Infrastruktur unabhängiger wird. Das ist sicherlich ein wichtiges Ziel, weil die Infrastruktur ist natürlich staatsnah. Die wird vom Staat finanziert, aus öffentlichen Haushalten. Und der eigentliche Bahnbetrieb, das ist natürlich etwas, was sehr viel stärker auch am Markt passiert. Andere Dinge, die dort drinstehen, sind natürlich erstmal auch Stories, ja. Das ist Storytelling, ja. Das ist natürlich ein ganz großes Kino auch, diese Veranstaltung. Ja, die Medien haben vorher tagelang auf dieses Ereignis hingearbeitet, als würde jetzt der amerikanische Präsident gewählt. Ja, so kam das mir manchmal vor, ja, mit dem Vorstandsvorsitz der Deutschen Bahn. Also, das ist ein bisschen jetzt auch, ja, wir fangen jetzt neu an und alles wird besser und Frau Palla, die macht das schon.
Kommen wir mal zum Thema Fernverkehr. Der soll bis 2029 eine Pünktlichkeit von 70% erreichen, mittelfristig 80% und langfristig 90%. Bei all dem, was wir jetzt von der Bahn wissen, wo die Bahn herkommt, wie will man denn daran drehen?
Ja, zunächst mal gab es ja herbe Kritik daran von verschiedener Seite, dass das nicht ambitioniert sei. Dass also die internen Planungen der Bahn bisher auch eine schnellere Verbesserung der Pünktlichkeit vorgesehen hätten. Und das sei ja eigentlich viel zu lasch, das Konzept, was jetzt hier Herr Schnieder dann ins Stammbuch geschrieben hat. Ja, wie setzt man das um? Letztendlich ist es eine Frage, wie zuverlässig ist die Infrastruktur nutzbar? Wie belastbar sind die Planungen? Wie funktioniert das Zusammenspiel von Infrastruktur, Fahrzeuggestellungen und Fahrzeugumläufen und Personal? Und da kann man natürlich schon eisenbahnbetrieblich und in der operativen betriebswirtschaftlichen Umsetzung einiges tun, um die Pünktlichkeit zu verbessern. Also das ist ja mittlerweile so ein selbstverstärkender Abwärtsprozess, so ein Circulus Viciosus. Und da kann man natürlich rauskommen, wenn man die Hebel umlegt. Und da braucht es natürlich Leute, die ihr Geschäft verstehen und die dann an der einen oder anderen Stelle auch vielleicht ein bisschen Geld in die Hand nehmen können, um Engpässe zu überbrücken. Also, dass man das in der Form schafft, wie Herr Schnieder das jetzt gefordert, das halte ich für realistisch und auch das absolute Minimum.
Eine Sache, die ja wirklich jedem, egal ob er ihn benutzt oder ihn nur von außen sieht, auffällt, ist ja der Bahnhof. Wie er sich gestaltet, wie sauber er ist und wenn man ihn dann betritt, das ist auf jeden Fall etwas, was auch diejenigen, die nicht gerade mit dem Zug fahren, sondern sich einfach nur einen Kaffee oder eine Zeitschrift holen, auf jeden Fall wahrnehmen können. Stichwort Sauberkeit in den Bahnhöfen. Ist das vielleicht das, was noch am nächsten zu erreichen ist und wo man vielleicht, um auch ein anderes neues Gefühl zu bekommen für die Bahn, so von wegen, ja, das sind wir uns wert und da fangen wir mal an. Ist es das, was vielleicht am leichtesten umzusetzen ist?
Also das gehört ja zu den drei sogenannten Sofortprogrammen, die Herr Schnieder vorgeschlagen hat oder fordert. Mehr Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen. Ja, da kann man natürlich einiges machen. Gut, Sie können baufällige Bahnhöfe nicht in einem Jahr in einen Zustand verwandeln, der blitzblank aussieht. Aber das, was eben machbar ist, das kann man, glaube ich, auch sehr schnell dann umsetzen. Und das gibt vielleicht den Kunden dann auch ein etwas besseres Gefühl. Ja, wenn sie aber da warten und der Zug kommt nicht oder er kommt deutlich zu spät, dann ist das auch nur ein bisschen Salbe, ja, auf die Wunde.
Wie will man den Personalsorgen denn entgegenwirken? Denn das ist ja auch gerade, was die Zugbegleiter und das technische Personal angeht, auch eine große Baustelle.
Was wir ja kurioserweise beobachten, ist, dass wir in den letzten Jahren hier einen deutlichen Personalaufwuchs hatten in den Eisenbahngesellschaften, den verschiedenen, und bei gleichzeitig ja stagnierender oder teilweise rückläufiger Leistung. Das heißt, die Produktivität ist gesunken. Jetzt liegt das sicherlich nicht daran, dass man zu viele Schaffner oder Zugbegleiter oder Lokführer eingestellt hat. Das sind ja eher Mangelberufe, die auch, wie die Streiks vor geraumer Zeit ja gezeigt haben, eben sehr durchschlagkräftig sind und ihre Interessen gut vertreten können. Ja, wie bekomme ich diese Leute? Das ist sicherlich eine Frage der Attraktivität des Arbeitsplatzes. Da hat sich einiges getan, auch bei den Lokführern. Da muss die Bahn auch noch einiges tun, um hier den Kunden dann auch, sagen wir mal, ein Angebot zu präsentieren, was den Anforderungen entspricht und was dann auch nach Sicherheit gefragt, dann vielleicht auch so ein gewisses gutes Gefühl den Leuten gibt.
Abschließend die Frage, wenn wir aus unserem Sendegebiet die Schweiz und auch Österreich jetzt mit Deutschland vergleichen, ist das schwer möglich, weil die Länder einfach kleiner sind und es vielleicht auch einfacher ist, dementsprechend die Bahn zu organisieren. Deswegen die Frage, ist Deutschland und ist die Deutsche Bahn einfach nicht too big to fail, sondern too big to work, also zu groß, um wirklich zu funktionieren?
Too big to work finde ich einen interessanten Ansatz. Was kann man dazu sagen? Ja, einmal haben Sie natürlich recht, einen Bahnverkehr auf dem Gebiet von Österreich oder der Schweiz zu organisieren, ist sicherlich eine nicht ganz so große Herausforderung wie in Deutschland mit allem, was daran hängt. Was man aber sagen muss, ist, dass Sie hier auch im gewissen Sinne ein Versagen der Politik und der Aufsichten haben, in den letzten 20 Jahren, dass der Bahnkonzern sich eben so stark verselbstständigt hat und Ressourcen in anderen Bereichen bindet und seine Leistung einfach nicht mehr abliefert. Also man hat trotzdem immer weiter Geld gegeben und hat das akzeptiert, dass die Leistung sich verschlechtert hat. Das sehe ich jetzt bei der SBB und der ÖBB nicht so, dass die also 200 Tochtergesellschaften haben, die sich mit allem Möglichen beschäftigen. Ich habe neulich eine Unterlage gelesen, da war die Rede davon, dass die Deutsche Bahn 5000 Berater hat, die unterwegs sind im internationalen Consulting und Planungs- und, weiß nicht, ob das stimmt, aber klingt irgendwie spannend, ja, im internationalen Beratungs- und Planungsgeschäft. Das ist nicht die Aufgabe der Bahn und da hätte schon viel länger ein Riegel davor geschoben werden müssen, dass man sich wirklich auf das konzentriert, Züge fahren lassen eben und das vernünftig und zu vernünftigen Preisen und sicher und pünktlich.
Sagt Alexander Eisenkopf, Professor für Wirtschafts- und Verkehrspolitik an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Vielen Dank für Ihre Ausführungen.
Sehr gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Im Oktober vor 3 Jahren hat sich das deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen und der Energiekonzern RWE darauf geeinigt, bereits 2030 aus der Kohleenergie auszusteigen. Und bereits damals gab es große Bedenken und Diskussionen um mögliche Versorgungslücken. Jetzt, 3 Jahre später, sind diese Sorgen und die Diskussionen nicht gerade kleiner geworden. Und dennoch will die Politik am Kohleausstieg festhalten. CDU-Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hat sogar letzte Woche versprochen, an den Zielen der Energiewende festzuhalten. Über die Folgen des Kohleausstiegs und die jüngsten Rauchzeichen aus dem Wirtschaftsministerium spreche ich jetzt mit Christian Ecke. Er ist Inhaber eines mittelständischen Zeitschriftenverlages über wirtschaftliche und mittelständische Themen. Sein Lebens- und Arbeitsmittelpunkt ist mitten im Rheinischen Revier. Schönen guten Tag, hallo.
Guten Tag, hallo.
Erläutern Sie nochmal rückblickend, warum wurde dieser Kohleausstieg für 2030 in Nordrhein-Westfalen vorgezogen?
Da wollte jemand ganz schnell Ministerpräsident werden. Das wissen wir, dass das Henrik Wüst war. Damals gab es 2 Koalitionsoptionen in NRW nach den Landtagswahlen. Die Grünen hätten mit einer etwas kleineren Mehrheit mit der SPD regieren können oder aber mit dem eigentlichen Wahlsieger, der als einzelne Partei die meisten Stimmen errungen hat. Und das war die CDU unter Henrik Wüst. Die Grünen hatten nun die Forderung oder den Wunsch, so schnell wie möglich aus der Kohle auszusteigen und hatten das Jahr 2030 als Zieldatum genannt. Und Henrik Wüst und seine Partei sind sehr, sehr schnell auf diese Forderung eingegangen. Unter anderem hat er dadurch auch verhindert, dass überhaupt weitere Koalitionsgespräche mit der SPD aufgenommen wurden und konnte so seinen Lebenstraum sehr schnell und sicher verwirklichen, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen zu werden.
Wie ist denn dieser Kohleausstieg, dieser vorzeitige, zustande gekommen von der Entscheidung her? Also wurde das mit einem Federstrich relativ schnell entschieden oder gab es da auch größere Diskussionen?
Es wurde nicht nur mit einem Federstrich schnell entschieden, es wurde sogar mit einem Federstrich im Hinterzimmer entschieden. Unter anderem die FDP hat rechtliche Schritte erwogen und geprüft. Die Maßnahmen sind da immer noch nicht abgeschlossen. Die Entscheidung, den Kohleausstieg auf 2030 vorzuziehen, ist auf politischer Ebene nur zwischen Henrik Wüst, der seinerzeitigen und heutigen NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubauer von den Grünen und dem damaligen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck beschlossen worden. Der Beschluss über den Kohleausstieg ist im Landtag nie so gefasst worden, sondern das waren Vereinbarungen, die eben an den parlamentarischen Gremien vorbei auf politischer Führungsebene geschlossen worden sind. Darüber hat die FDP auch sich sehr stark mokiert, ist aber letztlich nicht wirklich erfolgreich mit der Kritik gewesen, weil sie auch keine Mehrheiten und überhaupt keinen breiten Hintergrund mehr vom Stimmenpotenzial hatte, als sie dagegen argumentiert hat. Das passte auch den Grünen, das Tempo damals sehr gut ins Konzept, denn im Oktober 2022 stand der Bundesparteitag der Grünen an und die Erfolgsmeldung vom vorgezogenen Kohleausstieg in NRW war für Robert Habeck zu diesem Zeitpunkt äußerst wertvoll und hat seine innerparteiliche Position nachhaltig gefestigt.
Jetzt, 3 Jahre nach dieser Entscheidung, wie steht Nordrhein-Westfalen denn wirtschaftlich und energiepolitisch so da?
Es hat sich nicht viel getan in den letzten 3 Jahren. Man ist versucht zu sagen gar nichts, aber das ist nicht ganz richtig, ein bisschen schon. Die Auswirkungen sind jetzt natürlich noch nicht spürbar. Wir hatten am vorvergangenen Wochenende in NRW Kommunalwahl und die CDU ist bei diesen Kommunalwahlen fast ohne Verluste wieder als stärkste Kraft hervorgegangen. Das liegt daran, dass die Auswirkungen des Kohleausstiegs, die verheerend für die Region sein werden, jetzt noch nicht spürbar sind. Denn er findet ja nun mal erst 2030 statt. Dann wird es allerdings umso schlimmer, obwohl gut informierte Kreise wissen, dass der Ausstieg auch 2030 nicht stattfinden wird. Nur der Weiterbetrieb der Kohle wird dann wesentlich teurer sein. Und das wird wiederum auf die Verbraucher und auf die Wirtschaft und auf die energieintensive Industrie umgelegt, diese dann steigenden Stromkosten.
Das müssten Sie jetzt vielleicht nochmal genauer erklären. Warum, glauben Sie, findet denn dieser Kohleausstieg 2030, obwohl er beschlossen wurde, warum findet er nicht statt?
Es sind in NRW fleißig Windparks gebaut worden. Und das ist auch grundsätzlich eine gute Sache, weil die auch Strom erzeugen und weil dieser Strom auch dann aus der heimischen Region stammt. Aber es ist natürlich kein grundlastfähiger Strom, den sowohl Industrie als auch Privathaushalte benötigen. Denn wenn der Wind nicht weht, gibt es auch keinen Strom. Und die Speicherfähigkeit, die Speichertechnik ist noch längst nicht so weit entwickelt, dass man Überkapazitäten über längere Zeit in irgendeiner Form finanzierbar und wirtschaftlich darstellbar vorhalten kann. Also, die Windkraft existiert, aber sie ist nicht hinreichend für eine grundlastfähige Stromversorgung. Diese Stromversorgung sollte nach dem Plan zum Kohleausstieg von vor 3 Jahren von Gaskraftwerken kommen. Diese Planungen sind auf bürokratischem Wege nicht weiter vorangetrieben worden. Für viele Gaskraftwerke, die entstehen müssten, ist noch nicht mal eine Baugenehmigung erteilt. Einige haben die Baugenehmigung, hinken aber in den Bauplänen so weit hinterher, dass man kein Prophet sein muss, um mit Sicherheit sagen zu können, grundlastfähiger Strom wird außerhalb der Kohle nicht in ausreichender Menge im Jahr 2030 zur Verfügung stehen. Das ist der Elefant, der im Raum steht, das wissen alle. Aber man diskutiert noch nicht drüber, weil der Zeitpunkt ist ja noch nicht eingetreten und er würde auch kein gutes Bild hinterlassen, wenn man das allzu deutlich jetzt überall in der Öffentlichkeit kommunizieren würde.
Und noch dazu kommt, und das pfeifen die Spatzen ja mehr oder weniger von den Dächern, dass es keine großen Anstrengungen oder Bemühungen gibt, diese Gaskraftwerke auch tatsächlich zu bauen. Was müsste denn passieren, dass das in Angriff genommen wird? Fehlt es da an politischem Willen oder an Investitionswillen seitens der Wirtschaft?
Es braucht da mehr politischen Willen und es braucht vor allen Dingen die Anstrengung, endlich in Deutschland gegen das Bürokratiemonster erfolgreich zu Felde zu ziehen. Das betrifft ja nun viele weitere Felder, aber eben auch konkret das Feld der Gaskraftwerke, weil es in den meisten Fällen daran hapert, dass die Baugenehmigungen nicht erteilt werden. Und das ist ein eindeutig bürokratischer Schritt, wo die politischen Institutionen und deren Verwaltungen am Zuge sind, um hier zu beschleunigen. Und das ist ganz schlichtweg verschlafen worden bisher.
Sie haben es gesagt, der Kohleausstieg ist mit einem Federstrich und vor allem im Hinterzimmer entschieden worden. Vielleicht kann man den auch mit einem Federstrich wieder rückgängig machen. Zumindest hat Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche einen 10-Punkte-Plan vorgelegt und die Hoffnungen, dass es jetzt wieder aufwärts geht und es Erleichterungen gerade in Sachen Energiepolitik gibt, die schwinden aber, weil auch sie hat gesagt, wir halten am Klimaschutzziel fest und wir halten am 80%-Ziel erneuerbaren Anteil am Stromverbrauch fest. War das so abzusehen oder hatten Sie doch kurz die Hoffnung, dass wieder Vernunft einkehrt?
Ja, ich hatte tatsächlich die Hoffnung, dass da wieder Vernunft einkehrt. Allerdings ist es auch eine Frage der Machbarkeit. Man konnte mit einem Federstrich den Kohleausstieg 2030 beschließen. Man konnte ihn aber nicht mit dem gleichen Federstrich wieder zurücknehmen, weil da ja 2 Verhandlungspartner mit am Tisch saßen. Neben der Politik war das eben auch die Wirtschaft, sprich der Konzern RWE, der hier in der Region der Energieversorger schlechthin ist. Und dieser Konzern muss langfristig planen. Auf psychologischer Ebene würde ich sagen, ohne das jetzt fundiert belegen zu können, dass auch dieser Konzern und dass viele andere Akteure der Wirtschaft das Vertrauen in die Politik verloren haben. Wir beobachten hier eine Wankelmütigkeit auf politischer Ebene, auf der man keine Milliardeninvestitionen, 2- und 3-stelligen Milliardeninvestitionen für die Zukunft aufbauen kann. Insofern sind die Konzerne und die Wirtschaft auch nur bedingt gewillt, unternehmerisch ganz hohe Risiken einzugehen. Zweitens hat RWE in seinem Sinne, damals mit Robert Habeck, mit Mona Neubauer und mit Henrik Wüst, sehr gut verhandelt und seine eigenen Interessen gewahrt. Wenn der Kohleausstieg jetzt zurückgenommen wird, und das wird er, sind wir das Jahr 2030, es wird noch einige Jahre länger laufen, dann wird das richtig teuer, aber nicht für RWE, sondern für den Staat, für den Bund, für das Land und damit für die Bürger.
Jetzt besteht allerdings nach wie vor dennoch die Hoffnung, dass man doch nochmal Lösungen findet, um das Versorgungsproblem bei Windstille oder Dunkelflaute zu lösen. Mehr Speicher sollen her und die Rettung kommt möglicherweise, so stellen sich das regierungsnahe Wirtschaftsexperten zumindest vor, aus, tada, der Autoindustrie. Also Speicher kann man sich von heute auf morgen nicht zusammenbauen, aber es gibt Denkansätze, sich die Energie, die man braucht, aus den E-Autos zu holen, die brav über die Photovoltaikanlage in Privathaushalten aufgeladen wurden. Was halten Sie von dieser technischen Möglichkeit oder dieser Überlegung, geschweige denn von der Durchführbarkeit?
Vor 40 Jahren nannte man das Planwirtschaft und vor 35 Jahren haben wir gesehen beim Fall der Mauer, dass diese Planwirtschaft in der Katastrophe und im Konkurs und im Offenbarungseid endet. Wir können nicht, und diesen Denkfehler hat die Politik von Anfang an gemacht, natürlich auch beim vorzeitigen Kohleaufstieg 2030 für NRW, wir können nicht Erfindungen politisch zu einem bestimmten Datum beschließen. Wir müssen sehen, wann die Technik und die Wissenschaft und die Wirtschaft so reif sind, bestimmte Entwicklungen zu tätigen und umzusetzen. Die werden nicht bereitstehen, nur weil das einer Landesregierung oder einer Bundesregierung oder einem grünen Wirtschaftsminister ganz gut in den Terminkalender passt. Wir wissen schlichtweg nicht, wann diese Speicherkapazität wirklich wirkungsvoll einsatzbereit ist. Das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Und das kann uns kein Mensch der Welt heute terminsicher prognostizieren.
In Nordrhein-Westfalen ist nach wie vor noch Industrie, die sehr energieaufwendig ist, wie zum Beispiel Stahl. Was bedeutet das, wenn ausgerechnet in Nordrhein-Westfalen, in diesem Schwerindustrieland, es nicht funktioniert mit der Energiewende? Was bedeutet das, wenn es hier nicht klappt, auch umgelegt vielleicht auf den Rest Deutschlands?
Das wird bedeuten, dass Nordrhein-Westfalen und wie Sie richtig sagen, umgelegt auch dann mit zeitversetzter Wirkung, auch der Rest der Bundesrepublik Deutschland einen ähnlichen Weg wie das Ruhrgebiet nehmen können. Das Ruhrgebiet hat aus ganz anderen Gründen den Bergbau beendet und man lobt heute diese Region als tolle Urlaubsregion. Das ist auch richtig, da gibt es sehr schöne Gegenden. Man plant auch jetzt hier im Rheinischen Revier einige der größten Seen Deutschlands oder sogar Europas anzulegen in den Tagebauregionen. Das sind dann die sehr schönen weichen Standortfaktoren, die eine Region lebenswert machen. Aber wenn man im Ruhrgebiet hinter die Kulissen schaut, in Städte wie Gelsenkirchen, Duisburg oder auch Oberhausen, auch andere Orte, dann sieht man, dass dort die blanke Not herrscht und dass hinter den Kulissen der schönen landschaftlichen Rekultivierung und der Seenlandschaften und Industriedenkmäler die Menschen schlichtweg einen erheblichen Wohlstandsverlust erleiden, unzufrieden sind. Und wir wissen, dass gerade dort politische Extreme besonders gut gedeihen und dass die Unzufriedenheit der Menschen wächst und dass es zu Unruhen und Zuständen führt, wie wir sie aus Duisburg kennen beispielsweise, in der es schon No-Go-Areas gibt, die ein ganz entsetzliches Muster für das bilden, was hier im Revier passieren kann und was dann auch in anderen Landesteilen passieren kann, weil eine schöne Rekultivierung von Landschaften reicht nicht. Wir brauchen einen wirtschaftlich starken Ersatz für das, was wir uns jetzt mutwillig selbst zerstören. Und dieser Ersatz, der wird bei weitem nicht ausreichend geschaffen. Die Menschen sehen das jetzt noch nicht, weil noch läuft die Kohle, noch haben sich die Kosten nicht erhöht. Sie werden das nach 2030 langsam nach und nach zu spüren bekommen. Aber wenn diese Auswirkungen eintreten, dann wird es für viele Menschen und auch für ganze Regionen zu spät sein, den Schalter noch umzulegen.
Sagt der mittelständische Unternehmer und Verleger Christian Eckel. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich sehr für Ihr Interesse.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Was tun, wenn die Jugendkriminalität überhand nimmt? Gerade in Österreich nimmt dieses Problem zu. Hier mal ein paar Zahlen. Laut der polizeilichen Anzeigenstatistik 2024 hat sich österreichweit die Zahl der Anzeigen gegen 10- bis 14-Jährige seit 2020 nahezu verdoppelt auf über 12.000 Fälle. Und in der Hauptstadt Wien sieht es nochmal speziell aus. Rund 20 Kinder unter 14 Jahren gelten dort als Intensivstraftäter, die Straftaten wie Raub, Erpressung und Diebstahl begehen. Als Reaktion hat man jetzt ein Orientierungshilfeprogramm ausgerollt. Veranschlagt dafür sind 500.000 Euro. Jugendliche Straftäter sollen hier mit sogenannten Buddies, also begleitenden Ansprechpartnern, in die Spur gebracht werden. Die Teilnahme daran ist freiwillig. Wie effektiv sind solche Programme und wie bekommt man das Problem der Jugendkriminalität in den Griff? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Bernhard Heinzelmeier. Er ist Unternehmensberater, Publizist und Mitbegründer und ehrenamtlicher Vorsitzender des Instituts für Jugendkulturforschung. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Zunächst, wie ist die Situation in Wien gerade, was jugendliche Straftäter angeht? Setzen Sie uns da mal ein bisschen ins Bild, bitte.
Naja, also Wien ist generell eine gespaltene Stadt. Ja. Also es gibt ja die Wohnbereiche innerhalb des Gürtels, also Gürtel, das ist eine Straße in Wien, der umgibt die inneren Bezirke und dann die Bezirke, die außerhalb liegen. Innerhalb des Gürtels wohnen die Privilegierten, das heißt also vor allem die Grünen, die Liberalen, die Sozialdemokraten, die im Rathaus Karriere gemacht haben, also die haben sich alle zusammengefunden innerhalb des Gürtels, und außerhalb des Gürtels wohnen die früheren Arbeiterschichten und jene Leute, die halt im weitesten Sinn so die unteren 50% der Gesellschaft ausmachen. Nicht? Also von den Mittelschichten bis zu den abgekoppelten Armutsmilieus. Ja? Und diese Probleme, von denen Sie reden, die finden wir in erster Linie in diesen äußeren Bezirken sozusagen, wie man das nennt. Und ein Brennpunkt der Jugendkriminalität sind die Schulen und ihr Umfeld. Also das heißt vor allem die sogenannten neuen Mittelschulen, also das sind die Schulen für die unteren Sozialschichten, die sind vielfach zu Orten geworden, die nicht mehr beherrschbar sind. Also da ist es einfach oft schwierig, den Unterricht zu führen, weil ein hoher Anteil von sogenannten außerordentlichen Schülern drinnen sitzt. Also das sind alles Jugendliche, die der Unterrichtssprache Deutsch nicht mehr folgen können. Und das ist eigentlich das Problem der Stadt Wien, die Zuwanderung aus kulturfernen Gebieten, also aus kulturfernen Ländern. Also das sind vor allem Länder, die zur muslimischen Hemisphäre gehören, und das sind die gesellschaftlichen Gruppen, die schwer integrierbar sind, die sich auch nicht integrieren wollen und wo die Kriminalitätsraten besonders hoch sind. Also ich kann es konkret sagen, das sind vor allem Syrer, Afghanen sehr stark im Vordergrund, Iraker, Somalier, also die klassischen Nationen, mit denen ja halb Europa riesige Probleme hat.
Ja, es heißt, 48% aller Jugendstraftaten werden von Menschen ohne österreichischen Pass begangen. Es wurden auch etwa 220 Intensivtäter erfasst, die mehr als 5 Straftaten pro Jahr begehen. Darunter auffallend viele sogenannte Systemsprenger mit über 50 Delikten. Einer von denen hat sogar über 1000 Straftaten verübt. Was sind das für Fälle? Sind das schon Berufskriminelle oder kann man die noch irgendwie hinbiegen, Herr Heinzelmeier?
Also ich würde fast sagen, dass man die nicht mehr hinbiegen kann. Das kommt immer darauf an, wie alt sie sind, aber diese Fälle, die Sie da zitieren, das ist meistens der Anfang einer kriminellen Karriere. Da sagt man dann bei der Polizei, die trifft man dann halt immer wieder und immer wieder. Ja. Also bei denen anzusetzen, die heilen zu wollen, das ist wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe, die man sich da jetzt stellt. Ich glaube, es geht viel mehr darum, bei den Fällen anzusetzen, die das repräsentieren, was man so Alltagskriminalität nennen könnte. Das sind die, die halt durch Sachbeschädigungen in den Vordergrund treten, die halt durch Gewaltdelikte im schulischen Kontext in den Vordergrund treten, die halt dann die Parkanlagen beherrschen und sie für autochtone Jugendliche unbetretbar machen. Also ich glaube, da müsste man eher bei der Masse ansetzen. Also die Masse ist das Problem, nicht diese wenigen Intensivtäter. Nicht? Also da wird es wahrscheinlich ausreichen, wenn man die hinter Schloss und Riegel bringt. Und die werden halt große Teile ihres Lebens verbringen. Das ist ja auch bei autochtonen, einheimischen Intensivtätern so. Da sind ja die meisten nicht mehr zurückzuholen in ein normales Leben.
Welche Maßnahmen hatte man bisher denn gesetzt? Und vor allem, hat das was genützt? Sie haben jetzt auch das Problem der Masse angesprochen. Aber welche Maßnahmen hat man denn vorher angewendet, die vielleicht auch Früchte getragen haben?
Also ich kann Ihnen keine Maßnahmen nennen, die da Früchte getragen haben, weil das Problem ist ja, dass man einfach zu viele von diesen Leuten ins Land gelassen hat. Also das ist eigentlich der Urschaden dieser ganzen Angelegenheit. Und es ist gänzlich unmöglich, heute in den Schulalltag einzugreifen, wenn man es dort mit Klassen zu tun hat, in denen noch zwei Österreicher sitzen. Ja? Und der Rest sind mehr oder weniger radikalisierte Muslime, die unsere Kultur verachten. Also ich glaube, das große Problem, das wir haben, ist, wir diskutieren immer über Integration, aber das Problem mit dieser Leute ist, dass sie sich einfach nicht integrieren wollen, weil sie diese Kultur, in die sie hier eingewandert sind, verachten und sie wollen, wenn, dann in Parallelgesellschaften leben oder, wenn man sie befragt, sagen sie, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir dieses Land umgedreht haben und bis das ein muslimisches Land ist. Das ist der Grundtenor. Also ich gehe davon aus, dass wirklich ein hoher Anteil von diesen jungen Leuten hier nicht mitmachen will. Also diese jungen Leute wollen den Sozialstaat genießen, die wollen den Reichtum genießen, den sich dieses Land über Jahrzehnte hinweg oder Jahrhunderte hinweg aufgebaut hat. Die wollen an dem partizipieren, aber an unserer Kultur, und das ist ja die Integrationsfrage, haben die null Interesse. Nein, sie verachten sie geradezu, diese Kultur ekelt sie an.
Jetzt haben wir also dieses Buddy-Programm. Erklären Sie uns mal ganz kurz bitte, was ist das? Also was steckt hinter diesem Buddy-Programm, also mit dieser begleiteten Sozialhilfe sozusagen, und was kann das bewirken? Gibt es da zuverlässige Untersuchungen oder Erfahrungen damit?
Also da gibt es natürlich zuverlässige Untersuchungen und Erfahrungen, und da gibt es also durchaus auch Autoren, das reicht bis in die Zeit der 20er und 30er Jahre zurück, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Also früher hat man immer gesagt, man kann diese Leute in Kleingruppen betreuen, ja. Also zum Beispiel 5, 6, 7 Jugendliche mit 1 bis 2 Betreuern, die diese dann führen und anleiten und für sie quasi so Schlüsselpersonen sind, diese leiten und lenken. Das war so der Ursprung dieser Idee. Und jetzt hat man offensichtlich so ein Mentorenkonzept, wo eine Person diese Intensivtäter begleitet. Ich halte das für eine Fehlinvestition. Ich würde mich eher darum bemühen, diese Leute in Haft zu bringen, in einem geschlossenen Vollzug zu bringen, weil man sie nicht auf die Bevölkerung loslassen kann, und dort, wo die Möglichkeit ist, dafür zu sorgen, dass sie das Land verlassen, ja, wenn notwendig, gleich gemeinsam mit ihren Familien. Was einen Sinn macht, ja, ist, in die Masse hineinzuwirken. Ja. Also dort zu versuchen, die Integrationswilligen, die es ja auch gibt, zu fördern. Also da würde ich dann eher auf Maßnahmen setzen, die in den Schulen basieren, in Kooperation mit den Lehrern und Lehrerinnen dort vor Ort. Also da wird es darum gehen, zum Beispiel den Spracherwerb zu fördern. Da wird es dann darum gehen, die Jugendlichen zu fördern, die sich in heterogenen Gruppen befinden, die Abgrenzung der muslimischen Gruppen aufzubrechen. Also das sind alles Dinge, die da anstehen. Ob man da jetzt einen richtigen Weg einschlägt, wenn man sich um die Radikalsten der Radikalen kümmert, wage ich zu bezweifeln.
Wir haben ja vorhin gehört, dass es unter anderem auch teilweise 10-Jährige sind, die schon Straftaten wie Bewaffnetenraub und so weiter durchgeführt haben. Dementsprechend, die FPÖ fordert in Wien eine Senkung der Strafunmündigkeitsgrenze. Könnten Sie da mitgehen?
Also ich bin kein Befürworter dieser Maßnahme, weil man da auch die österreichischen Kinder und Jugendlichen ins Visier nimmt und auch die bestraft, die an und für sich nicht die Problemgruppe sind. Ja. Für einen österreichischen 12-Jährigen, ja, soll ich für den die Grenze senken, ob der ein Fall für die Strafgerichte sein kann? Das ist mir unverständlich, weil die, wie gesagt, die machen uns keine Schwierigkeiten. Wir wissen ja, wer das ist. Ja. Unser Problem ist, dass wir das nicht mehr aussprechen dürfen. Ich habe jetzt gerade eine Studie zu Ende gebracht. Aus der Studie ergibt sich, dass 75% der 16- bis 29-jährigen jungen Menschen in Österreich sagen, man darf nicht migrationskritisch reden, weil sonst wird man ins rechte Eck abgeschoben, und die deswegen schweigen. Ja. Ich glaube, das Kernproblem ist das. Ja. Wir haben den riesen Elefanten im Raum stehen, aber keiner darf über ihn sprechen, ja, weil er sonst sofort ein Rassist ist. Und ich bin der Auffassung, wenn man sich Maßnahmen überlegt, dann soll man sich Maßnahmen überlegen, die unmittelbar die Problembären betreffen, ja, und nicht alle mit in dieses Chaos hinunterziehen. Ja. Also das heißt, die Österreicher haben das nicht verdient. Es gibt gute Gründe, warum wir hier Grenzen haben, die das Strafrecht betreffen und warum man Kinder halt von dem ausnimmt. Ja. Und das sollte auch erhalten bleiben, wenn wir eine fremdkulturelle Zuwanderung übertreiben, ja, dann darf das nicht auf Kosten der österreichischen Jugend gehen. Die leiden ohnehin schon genug darunter. Ja. Also da würde ich mit der FPÖ in diesem Fall nicht übereinstimmen.
Die Koalition in Wien aus SPÖ und Neos hat also 500.000 Euro dafür bereitgestellt. Das ist auch sehr viel Geld, scheint es mir, für sehr wenige Täter. Deswegen, handelt sich's da vielleicht auch um eine Bewirtschaftung von Missständen? Wie kommt so eine Summe überhaupt zustande? Oder ist es tatsächlich eine Bewirtschaftung von befreundeten NGOs, die die Wiener SPÖ und die Neos dort füttern?
Sie haben das natürlich jetzt auf den Punkt getroffen. Genauso wie in Deutschland gibt es in Österreich, insbesondere in Wien, ein riesiges NGO-Problem. Also dort fließen Unsummen in diese NGOs und das sind meistens, also ich bezeichne die NGOs immer als Beutegemeinschaften aus der linken Hemisphäre. Das sind meistens SPÖ-Funktionäre, Grüne-Funktionäre, natürlich Funktionäre der Neos involviert und die cashen dort groß ab. Ja. Und es gibt ja auch NGOs, die so aus der psychologischen, psychotherapeutischen Ecke kommen. Ja. Da wurde ja schon viel drüber diskutiert, die da Unsummen lukrieren. Ja. Und das, was gesagt wird, bewirkt eigentlich nichts. Es geht also nicht darum, irgendwie in der Gesellschaft etwas zu verändern, sondern Beutegemeinschaften zu bedienen. Darin ist ja die Stadt Wien ganz groß und man müsste sich nur mal im Detail anschauen, welche Unsummen zum Beispiel an NGOs wie die Caritas, die Diakonie, ja, oder andere sozialdemokratische Hilfsorganisationen fließen. Das ist alles unglaublich und bewirkt wird eigentlich nichts. Ja. Also die Lehrer und Lehrerinnen, die Schulen stöhnen unter diesem Problem, aber dort wird nichts gemacht. Da werden dann wieder die Schulpsychologen, gibt es dann wieder 20 oder 30 oder 50 mehr. Ja. Das ist alles ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und die Situation in Wien ist, dass die Schulen alleingelassen werden und man halt lieber diese Freundelwirtschaft mit den NGOs da weiter betreibt, die halt in Wirklichkeit, das muss man auch sagen, eher auf der Seite der Straftäter stehen, als auf der Seite der betroffenen Bevölkerung.
In Sachen Jugendarbeit haben Sie ja auch eine gewisse Erfahrung. Wenn Sie das jetzt vom Reißbrett aufziehen müssten, würden Sie auch sagen, Sie würden dafür 500.000 Euro bekommen? Ich kann mir vorstellen, da ist natürlich viel an Personalkosten dabei. Aber sind diese 500.000 Euro nicht in Wahrheit doch gerechtfertigt? Wie kommt das zusammen am Ende?
Naja, ich kenne da keine Kalkulationen. Da hätte man viel zu tun, wenn man diese Geldverschleuderungsmaschine des Roten Wiens überall kontrollieren würde. Das läuft ja auf allen Ebenen ab. Ich meine, da werden auch wieder diese NGOs, die das dann betreiben, auch ihre Gemeinkostenanteile dann entsprechend verrechnen. Also da wird sicher einiges los sein. Aber ich finde es ja vom Grundansatz her völlig idiotisch, diese Intensivtäter therapieren zu wollen. Ich meine, diese Intensivtäter, also sie sprechen da von Leuten, die haben 500 Delikte oder 1000 Delikte, das ist ja, da ist man ja fassungslos, ja. Also da muss man irgendwann einmal sagen, irgendwann ist der Diskurs zu Ende, irgendwann ist die Therapie zu Ende, irgendwann muss man sich damit begnügen, diese Leute einfach auszusondern und wegzusperren, ja. Also wir haben ja in Österreich die Tradition, früher hat es mal diesen geschlossenen Vollzug gegeben, da sind Leute, die also sozial auffällig waren und die also nicht integrierbar waren, die hat man halt dann in geschlossene Anstalten verbracht. Und ich denke mal, das ist wichtig. Das ist wichtiger, die Gesellschaft vor diesen Leuten zu schützen, als sie im offenen Vollzug oder im öffentlichen Raum therapieren zu wollen, was ohnehin völlig sinnlos ist, nach meiner Auffassung. Also ich denke mir, da packt man die Sache wieder vollkommen falsch an. Also für mich sind für diese Leute die Polizei, die Justiz und der Justizvollzug zuständig und nicht irgendwelche Psychologen.
Sagt Professor Bernhard Heinzelmeier, Mitbegründer und ehrenamtlicher Vorsitzender vom Institut für Jugendkulturforschung. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
In vielen europäischen Staaten können wir die gleichen Phänomene beobachten. Junge Frauen werden vermehrt Opfer von oftmals sogar illegalen Migranten. In jedem der betreffenden Länder reagieren die Menschen aber unterschiedlich. Jedes Land scheint seinen eigenen Kipppunkt in Sachen Protesten zu haben. Diesen Kipppunkt haben die Niederlande jetzt offenbar erreicht. Über die dortigen neuesten Massenproteste hören Sie jetzt den Kommentar des Tages von David Boos.
Eine Welle von Protesten ergreift nach zahlreichen Morden an jungen Frauen die westliche Welt. In Deutschland und den USA mussten Liana K. und Irina Sarutska ihr Leben lassen. In den Niederlanden ist es kaum einen Monat her, dass die 17-jährige Lisa einem Asylbewerber aus Nigeria auf dem Heimweg von Freundinnen zum Opfer fiel. Öl ins Feuer der ohnehin lodernden Asyldebatte in den Niederlanden. Anfang Juni ließ Geert Wilders, Wahlsieger von 2023, die Regierung platzen. Er hatte 2024 zwar aus pragmatischen Gründen auf sein Ministeramt verzichtet, doch die Verschärfung des Asylrechts war ein Kernpunkt seines Wahlkampfs und die Bevölkerung erwartete Ergebnisse. Doch diese blieben aus, da die Vorschläge von Wilders immer wieder aufs Abstellgleis geschoben wurden, bis dieser, auch aufgrund fallender Umfragewerte, nicht länger mitmachte. Seitdem gewinnt die Debatte um die Asylpolitik an neuer Dringlichkeit und erreichte mit den Ausschreitungen am Rande einer friedlichen Kundgebung in Den Haag am vergangenen Samstag einen neuen Höhepunkt. Demonstranten hatten sich dabei mit der Polizei Straßenschlachten geliefert. Ein Wasserwerfer und Tränengas kamen zum Einsatz. Die Bilder eines brennenden Polizeiautos gingen um die Social-Media-Welt. Der Aufschrei der Empörung von linker Seite war natürlich groß. Es wurden alle möglichen verfassungsfeindlichen Symbole gesichtet, wenngleich es dafür kaum Bildbeweise gab und das Ende der Demokratie wegen eines eingeschlagenen Fensters beim Parteibüro der Linksliberalen von D66 herbeigeschrieben, inklusive obligatem Verweis auf die vermeintliche Terrorherrschaft Donald Trumps. Von anderer Seite hingegen wurde relativiert, dass es sich dabei primär um Fußball-Hooligans gehandelt habe, die nach einem Grund suchten, sich wie jedes Wochenende an der Polizei abzuarbeiten. Weiters kursierten Gerüchte über mögliche Unterwanderung der Demonstration durch Polizeiagenten oder die Antifa mit dem erklärten Ziel der Eskalation. Wer die niederländischen Verhältnisse allerdings ein wenig kennt, wird beim Anblick der Bilder aus Den Haag eher mit den Achseln zucken, da eine durchschnittliche Silvesternacht in Amsterdam West oder auch der Sieg der marokkanischen Fußballnationalmannschaft meist weitaus größere Schneisen der Verwüstung durch die Innenstädte ziehen. Gewiss, es wird sich nicht vollständig klären lassen, welche Kräfte nun tatsächlich die Verantwortung für die Eskalation der Demonstrationen in Den Haag tragen. Wie so oft wird es sich auch hier um eine Gemengelage handeln, bei der tatsächlich Hooligans, womöglich auch Provokateure, aber sicherlich auch extremere Teile der Rechten an den Ausschreitungen beteiligt waren. Doch auch hier lohnt sich die Frage nach dem Nutzen. Qui bono? Die ursprünglich gemäßigte Demonstration gegen das Asylrecht der 26-jährigen Organisatorin Els Noord, einer auf Social Media aktiven, bekennenden Anhängerin von Geert Wilders, wurde durch die Ausschreitungen delegitimiert. Das Ergebnis? Noord sah sich gezwungen anzukündigen, künftig keine weiteren Kundgebungen mehr zu organisieren. Ob damit dem gemäßigten Austausch von Ideen gedient ist, darf bezweifelt werden. Wie allerorts stehen die Zeichen auf Radikalisierung. Medial und politisch wurden die Ausschreitungen hingegen erwartbar ausgeschlachtet. Der D66-Chef Jetten sprach von politischer Gewalt. Franz Timmermans, Vorsitzender des Wahlbündnisses der sozialdemokratischen PvdA und der Grünen, konnte nicht widerstehen, von trumpianischen Zuständen zu schwadronieren. Und natürlich konnte auch Geert Wilders das nicht unkommentiert lassen und nannte Timmermans im Gegenzug einen Scharfmacher. Mit anderen Worten, es herrscht Wahlkampf. Am 29. Oktober wird nach dem Koalitionsbruch in den Niederlanden erneut gewählt. Und nachdem im Mai das rot-grüne Bündnis von Timmermans fast gleichauf mit Geert Wilders Partei für die Freiheit lag, wächst deren Zuspruch seit Wochen kontinuierlich. Internationale Ereignisse wie die Morde an Irina Sarutska und Charlie Kirk oder die Demonstrationen in Großbritannien befeuern zusätzlich den Frust im Land. wovon neben Wilders auch die Ja 21, eine Abspaltung von Thierry Baudets Forum für Demokratie, profitiert. Auch die Christdemokraten der CDA, 2023 noch bei einem historischen Tiefstand von 3,3%, erleben mit der Rückbesinnung auf klassische Werte einen Aufschwung und liegen inzwischen in Umfragen bei über 15%. Der medialpolitische Versuch von links, diesen Widerstand gegen die Asylpolitik pauschal zu diskreditieren, zeugt von der Verzweiflung und Einfallslosigkeit einer politischen Blase, die schon längst keine echten Antworten auf die Fragen einer besorgten Bevölkerung hat. Diese wird ihre Antwort darauf am 29. Oktober geben.
Das war der Kommentar des Tages von David Boos. Liebe Hörer, das war Kontrafunk aktuell für diesen Mittwoch, den 24. September 2025. Wir haben gerade den Kommentar von David Boos über die Massenproteste gegen die verfehlte Einwanderungspolitik in den Niederlanden gehört. Doch auch in Deutschland kommt es immer öfter zum Mord an jungen Frauen durch Migranten. So wurde vor 2 Jahren die Tochter von Michael Kürath Opfer eines Messermörders. Ganz Deutschland war erschüttert. Und man möchte ungläubig mit dem Kopf schütteln, wenn man hört, dass Kürath mit 300 Elternpaaren von Mädchen in Kontakt steht, die ein ähnliches Schicksal haben. Heute Abend um 20.05 Uhr nach den Kontrafunk-Nachrichten spricht Michael Kürath bei Ludger in Ludgers Welt über das, was ihn wütend macht und über seinen Blick auf unser Land. Das als Programmhinweis für Sie. Ich darf mich jetzt an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Ich bin Gernot Stanowski. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald.